Klingt ziemlich scheußlich, oder? Das war ein Purinina, wie das Tier bei den Ureinwohnern Tasmaniens heißt. Ein tasmanischer Teufel. Bei unserer Reise in die Vergangenheit dieser Insel wird sich zeigen, dass dieses fleischfressende Beuteltier nicht der größte Schrecken war, den Tasmanien für seine Siedler bereithielt. Die Radioreisen begeben sich heute an Orte, die an düstere Zeiten erinnern und die auch heute noch einen gewissen Schauer in sich tragen. Auf einen Markt voller präparierter Tierkadaver und Kräutermischungen zum Beispiel, der sich Touristen nur in Begleitung eines kundigen Führers erschließt. Und das auch nur ein bisschen. Laura Freisberg begrüßt Sie zu einer Sendung, in der Vergangenes, Geisterhaftes und Gegenwärtiges eng verwoben sind. Auch akustisch machen wir eine Reise zurück in die Vergangenheit. Mit dieser Aufnahme aus dem Jahr 1937. Django Reinhardt war ein französischer Gitarrist und Komponist. Geboren wurde er in Belgien. Aufgewachsen ist er als Sohn einer Sinti-Familie in Italien, Korsika, Nordafrika und Südfrankreich. Er gilt als Wegbereiter des Jazz in Europa. Hier hören wir ihn mit seinem Instrumental Minor Swing. Die Radioreisen auf Bayern 2, heute mit Reisegeschichten in die Vergangenheit. Im Herbst 2023 hat die UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes über 130 Kriegsgräberstätten und Soldatenfriedhöfe in Nordfrankreich und Belgien eingetragen. Sie erinnern an die Kämpfe des Ersten Weltkrieges mit seinen 17 Millionen Toten. Mehr als 1 Million Soldaten starben 1916 in der Schlacht an der Somme. Hier im Norden Frankreichs, ziemlich in der Mitte zwischen Paris und Brüssel, standen sich die Truppen Englands und seiner Verbündeten und die deutsche Armee gegenüber. Doch während die Schlacht von Verdun, 250 Kilometer weiter südöstlich, im deutschen Gedächtnis fest verankert ist, hat unser Autor Manfred E. Schuchmann an der Somme kaum andere Touristen aus Deutschland getroffen.
Wir stehen auf einer Anhöhe der Montagne de Frise, oberhalb der Somme in Nordfrankreich. Der Fluss meandert durch den Talgrund, verliert sich in Teichen und Tümpeln, schmale Kanäle ziehen sich zwischen grünen Inseln hin. In der Ferne sehe ich Hügelland am Horizont, Wiesen und Felder, die gelben Rechtecke des Korns. Aus dichtem Laub leuchten ein paar rote Ziegeldächer hervor. Von ferne schallt eine Glocke zu uns herauf.
Es ist wunderschön hier und alles sieht ganz friedlich aus. Man kann die Angler sehen und die Fußgänger, die hier vorbeikommen.
Sagt Julia Maaßen, die mich auf dieser Reise begleitet.
Aber vor 100 Jahren hat es hier ganz anders ausgesehen. Da gab es hier keinen Baum mehr. Da war hier Niemandsland.
Am 1. Juli 1916 öffnete die Hölle ihren Rachen an der Somme und verschlang bis zum späten Herbst über 1 Million Soldaten. Tote, Vermisste, schwer Verstümmelte. Die Schlacht an der Somme war so grauenhaft wie die von Verdun. Doch in der kollektiven deutschen Erinnerung zum Ersten Weltkrieg hat sie sich kaum eingegraben. Julia Maaßen weiß das. Sie lebt mit ihrem französischen Mann und den beiden Söhnen ganz in der Nähe. Wir sind unterwegs in Julias VW Golf von der Montagne de Frise zu einigen der Kriegsgräberfriedhöfe, die überall im Département Somme verstreut liegen. Riesige Gräberfelder und kleine Totenäcker, nahezu bei jedem Dorf und jedem Ort. Julia Maaßen hat hier jahrelang Bildungsurlaube organisiert zur Geschichte der Region zum Ersten Weltkrieg, der Grande Guerre, wie es in Frankreich heißt.
Sag mal, du machst Bildungsurlaube hier auch an den ganzen Kriegsgräberstätten. Wer kommt denn da?
Ganz, ganz unterschiedlich. Das können der Herr Fluglotse sein, das können Leute aus der Verwaltung sein, Juristen. Ich hatte schon mal einen Kartografen auch. Und meistens gibt es in diesen Gruppen immer eine Person, die mit einem direkten Bezug zum Ersten Weltkrieg hierher kommt und sagt, ich habe jemanden, der hier gefallen ist. Ich habe jemanden, der hier gekämpft hat. Ich habe hier ein Foto, eine Postkarte.
Das ist dann aber die Generation der Urgroßväter?
Das sind teilweise noch die Großväter, aber inzwischen werden es mehr und mehr natürlich die Urgroßväter, ja.
Ja.
Wir fahren vorbei an Kriegsgräbern zu beiden Seiten der alten Frontlinien von 1916. Vorbei an französischen Friedhöfen, die blau-weiß-rote Trikolore weht über weißen Steinkreuzen. Vorbei an Deutschen mit schlichten Eisenkreuzen, an Britischen mit dem Union Jack im Wind. Und dann weht hier das kanadische Ahornblatt, dort die Sterne Australiens und Neuseelands oder die Farben Südafrikas. Die britische Militärführung schaufelte aus allen Enden des Empire immer neue Soldaten in den Krieg entlang der Somme. Julia hält vor dem Friedhof von Fricourt, einem Dorf mit nicht einmal 500 Einwohnern. Kurz hinter den letzten Häusern, an einer kaum befahrenen Landstraße, ein von Hecken eingefriedeter Bezirk. Letzte Ruhestätte für deutsche Gefallene, nicht nur der großen Sommschlacht. Ich öffne das Tor mit drei schweren eisernen Kreuzen. Am Eingang eine Informationstafel.
Ich bin jetzt alleine unterwegs auf dem Friedhof von Fricourt. Ich lese hier, in vier Gemeinschaftsgräbern ruhen 11.970 deutsche Soldaten. 6.477 blieben unbekannt. Außer mir sind noch zwei Besucher. Und ein Einheimischer, ansonsten ein sehr ruhiger Ort, ein sehr ruhiger Ort.
Über die Hälfte dieser Toten war nicht zu identifizieren. Von Schrapnells zerfetzt, von Mörsergranaten in Stücke gerissen, von Maschinengewehrfeuer buchstäblich zersiebt. Der Erste Weltkrieg und die Schlacht an der Somme waren ein militärischer Epochenbruch. Der erste industrialisierte Krieg überhaupt. Zum ersten Mal wurden Flugzeuge eingesetzt, zum ersten Mal Panzer, auch Giftgas, zum allerersten Mal. Die Kreuze der namentlich bekannten Toten stehen in Fricourt in lockeren Reihen unter schattigen Bäumen. Ich lese ihren Namen, ihren Rang, ihr Todesdatum. Ihr Alter wird nicht genannt. Hier und da zwischen den Kreuzen vereinzelte Grabstelen aus grauem Stein mit einem Davidstern. Salibar, Musketier, gefallen am 23. August 1918. Dann eine hebräische Inschrift. Wie alt mochte Salibar gewesen sein, als er kurz vor Kriegsende starb, frage ich mich. Kies knirscht unter unseren Schritten, Regen prasselt auf die Schirme. Von Westen her hat sich ein tiefgraues Wolkenband über das Land geschoben. Von fern weht der Klang eines Dudelsacks heran. Julia hat mich nach Thiepval chauffiert, zum größten aller britischen Ehrenmale an der Somme. Vor uns ein riesiges Monument im Stil des Art Deco, 1930er Jahre, ein dreifacher, klar geometrischer Bogen aus hellem Kalkstein und dunkelroten Ziegeln. 43 Meter hoch auf einem Hügel über dem Land. Es ist die zentrale Erinnerungsstätte für mehr als 72.000 gefallene und vermisste britische und südafrikanische Soldaten ohne eigenes Grab. All ihre Namen sind eingemeißelt in die Wände des Monuments. Jeder einzelne Name, kein einziger fehlt. Und in das Rund enormer steinerner Lorbeerkränze sind die Orte der großen Schlachten graviert. Guillemont, der Wald von Pozières, Morval, Albert und all die anderen. Jedes Jahr am 1. Juli, zum Jahrestag des Beginns der Schlacht an der Somme, findet in Thiepval eine große Gedenkzeremonie der einstigen Alliierten statt. der Briten und Franzosen. Und unerschütterlich in Wind und Regen spielt ein Mann in rotem Kilt und grüner Bluse Dudelsack. Auf dem Weg zum nächsten Friedhof hält Julia Maaßen kurz bei einem alten Bekannten, Gilbert Guéant, früher Landwirt und Sammler von Hinterlassenschaften der Grande Guerre, heute mit weit über 80 nur noch Sammler. Und zwar leidenschaftlich. Julia begrüßt seine Frau und ihn. Während Julia mich dem Ehepaar Guéant vorstellt, Gilbert Guéant ist ganz in Tarnoliv gekleidet, mit einem eigenwillig verstrubbelten weißen Bart um Oberlippe und Kinn, schaue ich über zwei lange Tapeziertische voller Fundstücke aus dem Ersten Weltkrieg, die aus den fruchtbaren Äckern der Somme geborgen wurden.
Das ist Pompe de Tranchée anglaise. J'en ai plusieurs, j'en ai mis qu'une. Das ist eine Poulie anglaise.
Monsieur Guéant trägt weiße Handschuhe wie ein Museumskurator. Naja, vielleicht nicht mehr ganz blütenweiß. Stolz zeigt er seine gesammelten Schätze. Geschosshülsen und Granatsplitter, englische, deutsche, französische. Er kennt sich aus in der Waffenkunde. Hier blanke Bajonette der verschiedenen Armeen, dort Helme und verbeulte Feldflaschen, ein Offizierssäbel, dann Hufeisen und ein Meter messerscharfer Stacheldraht. Dreimal in einem Menschenalter standen deutsche Armeen in seiner Heimat und haben Städte, Dörfer und Land verwüstet. 1870, 1914, 1940. Noch immer gibt die Erde an der Somme ihre Hinterlassenschaften und ihre Opfer preis. Aber heute pflügt Gilbert Guéant sie nicht mehr aus dem Acker.
Beaucoup brocant. Et puis une grande partie tout ça.
Viele seiner Stücke stammen vom Trödel und von Militariamärkten, sagt Monsieur Guéant. Aber dann gab es einen großen Zufall. Als sein Schwiegersohn hier sein eigenes Haus baute, stieß er im Erdaushub auf alte Erkennungsmarken der Soldaten. Es muss sich unmittelbar hier auf dem Hof ein Schützengraben befunden haben. Der große Krieg, die Schlacht an der Somme, sind für die Guéants immer gegenwärtig. Julia Maaßen steuert zum Schluss das Memorial Terneuvien von Beaumont-Hamel an. Beaumont-Hamel war 1916 ein Eckpunkt des Frontverlaufs. Das Memorial ehrt die Gefallenen der kanadischen Einheiten aus Neufundland. Auf dem Parkplatz von Beaumont-Hamel zähle ich 3, 4, 5 Reisebusse von der britischen Insel. Southampton, Lincoln, Leeds, einer kommt aus Schottland. Junge Leute mit älteren Begleitern steigen aus, Schulklassen mit ihren Lehrern. Deutsche Kennzeichen an den geparkten PKWs kann ich nicht entdecken.
Dans la Somme, alors essentiellement des touristes anglo-saxons. Ce sont les de loin les plus nombreux. Il y a chez les Anglais finalement un tourisme de mémoire très très fort.
Mit Abstand die meisten Besucher kommen aus England, erklärt mir Bernard Belvalet, Historiker von der Somme, der sonst auch Gruppen über die Friedhöfe führt und besonders über diesen, das Memorial Terneuvien von Beaumont-Hamel. Es sei ein Tourismus auf den Spuren der Erinnerung. Der Erste Weltkrieg sei für die Briten immer noch sehr präsent. Man bleibe seinen Toten verbunden. Franzosen kämen weniger hierher, sagt Bernard Belvalet. Auch nur sehr wenige Deutsche. Die führen eher in die Normandie, an die Orte des Zweiten Weltkriegs, kaum je an die Somme.
Et on rencontre très très peu de Français. Il y a des Allemands, mais les Allemands sont beaucoup moins nombreux que forcément que les Anglo-Saxons. Ils sont même moins nombreux aussi que les Français, pour la simple raison que finalement les Allemands vont plutôt en Normandie quand ils viennent en France. Et là, c'est autour de la Seconde Guerre mondiale et beaucoup moins pour la Première Guerre mondiale.
Beaumont-Hamel wirkt wie ein weitläufiger Park. Grüne Rasenflächen, gepflegte Kieswege, Baumgruppen. Nur sind die Rasenflächen merkwürdig uneben, wie ein gewaltiger Golfplatz. Es sind Granattrichter und Reste von Schützengräben. Die Armeen der Alliierten und der Deutschen lagen sich in Sichtweite gegenüber. Die deutschen Stellungen waren nahezu uneinnehmbar verschanzt.
La bataille de la Somme commence le 1er juillet 1916, donc tôt le matin, et elle se termine à la mi-novembre 1916. Finalement, elle va durer 4 mois et demi. À combien de victimes ? Le 1er juillet même, les Anglais et les troupes anglo-saxonnes avec l'Empire britannique perdent à peu près 60 000 hommes. et il y a à peu près 20 000 morts.
Das Memorial von Beaumont-Hamel ist eine nationale kanadische Gedenkstätte. Denn am ersten Tag der Schlacht an der Somme, am 1. Juli 1916, wurde das Neufundland-Regiment auf Seiten der britischen Armee nahezu vollständig vernichtet. Welle auf Welle schickte das Oberkommando in das deutsche Abwehrfeuer und damit in den sicheren Tod. 60.000 Mann an einem einzigen Tag. Tot, vermisst, verwundet, verstümmelt. Wozu? In den Wochen und Monaten bis Mitte November, dem Ende der Schlacht, betrug der alliierte Geländegewinn genau 450 Meter.
En gros, elle dure 4 mois et demi. 4 mois et demi pour gagner, grosso modo, 450 mètres de terrain simplement.
Immer neue englische Schulklassen streifen an den Gräbereien von Beaumont-Hamel vorbei. Auf vielen Grabsteinen steht einzig Two Soldiers of the Great War oder einfach Unknown Soldier. Und ganz unten stets die Worte Known unto God. Unbekannte Soldaten, doch Gott kennt sie alle. Über anderen Gräbern sind die Namen der Toten zu lesen, ihr Regiment, ihr Rang und ihr Alter. Age 18. 18 Jahre alt, Burschen, halbe Kinder noch. Was hatten sie vom Leben? Die Schülerinnen und Schüler, die das lesen, mögen gerade gleichaltrig sein. Sie sind sehr still geworden vor diesen Gräbern. Vielleicht spüren sie in diesem Augenblick, welch ungeheures Glück es ist, in einer Zeit zu leben, in der jenseits der Grenzen keine Feinde leben, sondern gute Nachbarn, vielleicht sogar Freunde.
Manchmal überdauern Dinge die Zeiten, wie die Bajonette, die Helme und Feldflaschen. Für den pensionierten Landwirt und Hobbyhistoriker, den wir gerade gehört haben, besitzen sie ihre ganz eigene Magie. Und um die Magie von Dingen geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Die Musik nimmt uns schon einmal mit dorthin, in das westafrikanische Land Togo und dessen Hauptstadt Lomé. Peter Solo ist ein togolesischer Musiker, der seit vielen Jahren im französischen Lyon lebt und dessen Bandmitglieder auch aus Frankreich stammen. Doch für sein drittes Album ist er nach Lomé zurückgekehrt, um dort einen ganz besonderen analogen Sound zu kreieren, den er Vaudou-Funk nennt. Sein Vater war Katholik, seine Mutter eine Voodoo-Priesterin und seine Verbundenheit mit der Philosophie des Voodoo zeigt er auch in dem Namen seiner Band. Voodoo Game heißt sie. Hier ist Voodoo Game mit Tata Fatigué. Tata ist müde. Produziert in Lomé, der Hauptstadt von Togo. In Lomé befindet sich auch der angeblich größte Voodoo-Markt der Welt, auf Französisch auch Marché des Féticheurs genannt. Stapelweise gibt es dort Schädel von toten Tieren, präparierte Fledermäuse, aufgeschnittene Streifenhörnchen. Und das alles soll Medizin sein. Für westliche Augen durchaus bizarr. Peter Solo, der Sänger von Voodoo Game, hat mal in einem Interview erklärt, dass man die Philosophie des Voodoo nur verstehen kann, wenn man die entsprechenden Codes auch kennt, wenn man das kulturelle Wissen dazu hat. Entstanden ist Voodoo im westafrikanischen Benin. Über den Sklavenhandel gelangt es auch nach Amerika. Heute soll es weltweit 60 Millionen Menschen geben, die Voodoo praktizieren. Für Touristen, die in Togo unterwegs sind, ist der Fetischmarkt in Lomé eine etwas morbide Attraktion. Ein To-Do auf der Liste, ähnlich wie der Gouverneurspalast oder das Nationalmuseum. Für andere ist das Verhältnis zu diesem Markt komplizierter, wie unsere Kollegin Uli Nicola bei ihrer Reise durch die Stadt erfahren hat.
In einem kleinen Bus fahren wir durch Lomé. Ich bin mit einer Nürnberger Organisation für einen humanitären Hilfseinsatz unterwegs. Bevor wir in den Norden von Togo weiterreisen, verbringen wir ein paar Tage in der Hauptstadt. Es ist ziemlich heiß und die Sonne brennt vom Himmel, sodass wir uns die meiste Zeit in klimatisierten Räumen aufhalten und im klimatisierten Auto unterwegs sind. Auf den Straßen herrscht den ganzen Tag viel Verkehr. Motorräder, vollbesetzte Busse mit Gepäck auf dem Dach, Autos, Lastwagen und vereinzelte Radfahrer. Am Straßenrand gibt es Garküchen und Verkaufsstände für alles, was man zum täglichen Leben braucht. Sobald wir die Hauptstraßen verlassen, holpern wir über ungeteerte, ausgewaschene Staubpisten. Es gibt schöne, große Wohnhäuser, ebenso wie heruntergekommene Baracken. Die Schere zwischen Reich und Arm geht weit auseinander. Ich möchte gern den Voodoo-Markt besuchen, über den ich schon einiges gelesen habe. Er soll der größte außerhalb des Ursprungslandes Benin sein. Und die Menschen erhoffen sich dort die Lösung ihrer Probleme. Ob Liebeskummer, Arbeitslosigkeit oder Migräne. Rally Gemidi und Farida Dermane von der Hilfsorganisation Fibasa sitzen neben mir im Kleinbus. Aber sie weigern sich strikt, zum Voodoo-Markt mitzukommen. Rally ist in Togo aufgewachsen und war nur ein einziges Mal in ihrem Leben auf dem Voodoo-Markt. Sie will nie wieder dorthin gehen, weil sie danach eine Woche lang nicht schlafen konnte.
Diese Tradition verstehe ich, aber es ist komisch zu sagen. Und ich kriege auch Angst davon.
Rally gibt mir mit Zeichen zu verstehen, dass sie nicht weitersprechen will. Neben ihr sitzt Farida, deren Eltern aus Togo stammen. Farida ist selber noch nie auf dem Voodoo-Markt gewesen, aber auch für sie steht fest, sie will auf keinen Fall mitkommen.
Von Hören und Sagen sagt man, dass man kann alles da kaufen, menschliche Knochen, Kranen, es gibt wohl alles da und ich habe Angst vor sowas und deswegen, nein, gehe ich nicht dahin. Ist auch eklig. Dann halt auch da, also mir wird dann schlecht, wenn ich dann wirklich da, und der Geruch auch, es riecht dann auch, ne?
Aber ich muss trotzdem nicht alleine hingehen. Elke kommt wie ich aus Nürnberg und ist als Kinderärztin in Togo im Einsatz. Sie ist ebenso neugierig wie ich.
Ich finde es tatsächlich nur interessant, ich finde es überhaupt nicht abschreckend, ich finde es spannend.
Also setzen wir die anderen unterwegs ab und lassen uns von unserem Fahrer Menson ans andere Ende von Lomé bringen. Ich zögere eigentlich nur kurz, ob ich wohl riskiere, Albträume zu bekommen. Und dann sind wir auch schon da.
Nous sommes arrivés au marché fétiche au Togo. Ouais, nous sommes dans l'enceinte déjà.
On y va.
Ouais.
Menson will lieber im Auto auf uns warten. Und so steigen Elke und ich aus. Am Eingang zum Markt müssen wir umgerechnet rund 10 Euro Eintritt zahlen. Für togolesische Verhältnisse ist das nicht gerade günstig. Ich vermute mal, dass es daran liegt, dass Touristen wohl kaum einen Hundeschädel kaufen oder die Innereien von einem Streifenhörnchen mit nach Hause nehmen. Also wird das Eintrittsgeld unter den Standbetreibern aufgeteilt. Wir bekommen einen Führer, der sich als Herr Dako vorstellt.
Le nom c'est Monsieur Dako.
Monsieur Dako.
Oui, le guide numéro 1 de notre site. Je suis content avec vous parce que vous êtes quitté de très loin pour venir visiter au marché des fétiches. Ça me fait beaucoup de plaisir.
Alle Touristen erhalten eine Begleitung, denn ohne Führer würden die Besucherinnen und Besucher den Voodoo-Markt nicht verstehen, sagt Herr Dako und geht voran.
Ça peut aller?
Oui.
D'accord.
Der Markt ist kleiner, als ich ihn mir vorgestellt habe. Mitten in einem Wohnviertel steht ein gutes Dutzend Holzstände auf dem rötlichen Lehmboden. Darüber ein hohes Flachdach, das die Stände in der Regenzeit schützt. Jetzt ist es eher staubig und drückend heiß. Wir gehen zum ersten Stand, auf dem präparierte Schlangen liegen, Vipern und Kobras.
Like the vipers, cobra, and we do the medicine to vaccinate the people. When the bat ticks somebody, the very big animal go inside. That's why we keep the head of the snake in here. And we vaccinate the person. So when the snake eats you, they never do you nothing.
Mit dem Schlangengift werden die Menschen immunisiert, damit ihnen ein Biss nichts anhaben kann. Daneben liegen aufgeschlitzte Streifenhörnchen, sodass ihre Innereien zu sehen sind. Darüber eine weiße Puderschicht. Elke fragt nach, was das ist.
The white powder?
The powder is the medicine where we put it to dry it.
Ah, okay.
But it's the herbs again.
Herr Dako erklärt uns, dass die Tierkörper mit dem weißen Pulver konserviert werden, damit sie von den Voodoo-Anhängern entsprechend eingesetzt werden können. Bei Gedächtnisproblemen helfe ein Katzenkopf, bei Unglück nehme man Eulenknochen und ein Hundekopf schütze das Haus vor Einbrechern. Die Marktverkäufer sitzen gelassen an ihren Ständen, nur ab und zu versucht einer etwas anzupreisen. Aber ansonsten werden die Touristen in Ruhe gelassen, sodass wir ungestört die Auslagen anschauen können. Wir sehen Schädel von Ziegen und Gnus. Das Horn einer Antilope kostet umgerechnet 11 Euro. Einen kleinen Schildkrötenpanzer gibt es für 2,50 Euro. Daneben liegen Affenköpfe, Krokodilgebisse, Elefantenstoßzähne. Die Verkäufer beteuern, dass die Tierkadaver legal erworben wurden und dass geschützte Arten wie Elefanten und Löwen eines natürlichen Todes gestorben seien, bevor ihre Überreste auf diesem Markt gelandet sind. Und Menschenknochen, wie Farida uns vor dem Besuch des Marktes ängstlich erzählt hatte?
La peau des gens, le pied des gens, la main des gens, que on a créé de ces sites pour vendre les gens. Alors, c'est faux. Ceux qui n'ont jamais rentré de notre site, qui ne connaissent pas la valeur de notre site.
Niemals, sagt Herr Dako, würden hier menschliche Körperteile verkauft. Und er räumt auch gleich ein weiteres Vorurteil aus der Welt. Dass Voodoo vor allem schwarze Magie sei, bei dem man mit Nadeln auf kleine Puppen einsticht, um anderen Menschen zu schaden. Hier ginge es um weiße Magie, also darum, Menschen zu heilen und zu helfen.
It's the white magic. That's why we call it Voodoo. Voodoo is good magic for everybody. But before, there are a lot of people that don't know Voodoo is very interesting to practice. Maybe something like 20 years now from now. So a lot of countries know, so Voodoo is very good magic. We don't know before. That's when a lot of people come from different countries to come and visit our market.
Früher möge das anders gewesen sein, aber heute seien viele Menschen positiv überrascht. Ich frage eine junge Frau, die ganz offensichtlich auch als Touristin diesen Markt besucht. Und sie bestätigt diesen Eindruck.
Das ist auf jeden Fall sehr interessant, vor allen Dingen, weil ich viele Gespräche schon hatte über genau Voodoo und alles. Und was ich sonst aus den Medien und so gekannt habe, entspricht nicht dem, was ich hier so erlebe. Ich habe halt auch gelernt, dass es halt von vielen auch über eine Religion hinaus aufgefasst wird. Also wirklich als Lebensrealität und als Praxis, was auch kombinierbar ist mit anderen Religionen. Also viele sind ja Christen oder Muslime und praktizieren trotzdem Voodoo.
Letztlich ist der Voodoo-Markt also eine große Freiluftapotheke und die Rezepte bekommen die Ratsuchenden von den Voodoo-Heilern in den Holzbuden ringsherum.
Also man sieht hier ein Schild, auf dem steht tatsächlich Docteur und Médecin traditionell, ein Arzt der traditionellen Medizin. Also die kommen hier zur Behandlung, zur Linderung von irgendwelchen Leiden und Krankheiten.
Ja, schon spannend. Das ist irgendwie eine Arztpraxis.
Genau.
Die Medizin wird aus den Überresten der Tiere hergestellt, die an den Marktständen verkauft werden. So werden beispielsweise zu Pulver gemahlene Knochen mit Heilkräutern vermischt und eingenommen. Das findet die Kinderärztin Elke Gruber nicht völlig abwegig. Denn auch in Deutschland kennt man den Placebo-Effekt, bei dem ein Mittel heilen kann, wenn der Glaube daran groß genug ist.
Auf jeden Fall. Allein die Zuwendung, allein das Ernstnehmen und dann auch noch von einem Doktor der Medizin, auch wenn es die traditionelle ist, muss ja wirken. Im Auge des Laien. Also insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da trotzdem was bewegt wird in den Menschen.
Um also die richtige Mixtur fürs Glück und die Gesundheit zu bekommen, treten wir in eine der Holzbuden am Rande des Marktes. Über dem Eingang steht der Name des Heilers, Jérôme Gassou. In einem kleinen, dunklen Raum sitzt der Heiler in buntem Hemd und Hose, barfuß auf einer niedrigen Holzbank und schaut uns freundlich an. In seiner Hand hält er eine Art Glocke, die er immer wieder hin und her schwingt.
One by one is to call the different kind of the spirit come and help the person have the problem.
Mit jedem einzelnen Klingeln ruft der Voodoo-Heiler oder Arzt der traditionellen Medizin auch die Geister einzeln, die den Hilfesuchenden unterstützen sollen. Jérôme Gassou kommt aus Benin und spricht weder Englisch noch Französisch. Also vertrauen wir auf Herrn Dacos Übersetzungen und dass der Heiler uns segnet für ein langes Leben voller Gesundheit. Ich soll meinen Namen sagen, damit der Heiler ihn an die Geister weitergeben kann.
So, you give your name?
Nein.
Uli?
Uli.
Uli.
Uli. You are from where? Uli.
Germany.
German. You go see German.
Uli. German.
So wie Jérôme Gassou meinen Namen ausspricht, bin ich nicht so sicher, ob der Name im Universum richtig ankommt. Aber nun gut, der Glaube daran wird's richten. Dann wiederholt der Heiler das Ritual mit Elkes Namen.
Messa, Messa, Jura, Togovi.
Dieser Segen ist noch kostenlos. Dann beginnen die Verkaufsgespräche unseres umtriebigen Führers. Er bietet uns Talismänner zum Umhängen an und welche, die man in seiner Reisetasche bei sich tragen soll. Schutz bei Reisen, ob wir daran glauben oder nicht.
This traveling protection, when you believe, if you don't believe, this one have to work in for you because it's the white magic. They have to protect you for your travel. You can never get accidents, you can never get any kind of problem. And you go to travel, come back to see your family well every time. Yes.
Mit dem Talisman werde ich immer sicher zu meiner Familie zurückkehren. Das klingt schon gut. Wir verhandeln hin und her und am Ende kaufe ich einen kleinen Lederanhänger, gefüllt mit Kräutern, für lebenslanges Glück. Schaden kann's nicht, denke ich mir. Der Heiler segnet meinen Talisman mit seiner Glocke. Es ist nur ein kleiner Eindruck in eine viele Jahrhunderte alte Tradition, den ich hier auf dem Voodoo-Markt bekomme. Vieles bleibt mir sicher verborgen, aber interessant finde ich es allemal. Elke geht es ähnlich.
Dass das tatsächlich Therapie, Behandlung von Leiden in dem Sinne ist, war mir überhaupt gar nicht bewusst.
Also ich denke, es ist sicherlich auch viel Turinep mit dabei, aber nichtsdestotrotz, finde ich, haben wir einen interessanten Einblick bekommen in eine Kultur, die bei uns anders dargestellt wird, als sie eigentlich von den Praktizierenden gesehen wird. Also insofern fand ich es, auch wenn es Turinep ist, trotzdem spannend, interessant und informativ.
Voodoo bedeutet eben nicht, mit Nadeln auf Puppen einzustechen, sondern verspricht Heilung durch weiße Magie. Für mich bleibt es jedoch am Ende befremdlich, dass die toten Tiere hier massenweise ausgestellt werden. Auch wenn ich es weder eklig noch gruselig finde. Was ich von dem Glauben halten soll, weiß ich nicht so recht. Dafür hätte ich noch mehr über die Hintergründe erfahren müssen, als ich jetzt bei der Führung über den Markt mitbekommen habe. Doch den Talisman werde ich auf jeden Fall weiterhin tragen. Für lebenslanges Glück.
Glaube und Aberglaube. Für Menschen, die nicht religiös oder spirituell sind, liegt beides nah beieinander. Auch bei uns im Westen. Man denke nur an die Reliquienverehrung der katholischen Kirche, bei der auch über Gebeine, Haare, harzendes Holz oder ein uraltes Leinentuch eine Anbindung an eine höhere Macht stattfindet. Und wenn wir genau hinschauen, tragen ziemlich viele Menschen einen Schmuck, einen Schlüsselanhänger oder einen anderen kleinen Gegenstand, der Verbindung, Schutz oder Glück bringen soll. Musikalisch bleiben wir noch in der togolesischen Hauptstadt Lomé. Das Duo Toofan ist seit fast 20 Jahren Teil der Musikszene dort und hat auch schon mit Musikern wie Wyclef Jean von den Fugees zusammengearbeitet. Hier sind sie mit Tournee.
There is something about me, you don't know my baby Bambola. Oh yeah, Boma Nyanyaila. There is... I'm a little bit of a
Bayern 2, die Radioreisen. Auf unserer Reise in die Vergangenheit geht es jetzt noch ein ganzes Stück weiter nach Süden, nach Down Under. Und im Süden von Australien liegt die Insel Tasmanien, die mit weiteren kleineren Inseln auch den australischen Bundesstaat Tasmanien bildet. Von der Fläche her in etwa so groß wie Bayern, berühmt für seine üppigen Regenwälder, spektakuläre Berg- und Moorlandschaften. Und natürlich für den so schaurig klingenden tasmanischen Teufel. Benannt wurde die Insel nach dem Niederländer Abel Jansson Tasman, der sie 1642 in Anführungszeichen entdeckt hatte. Für die tasmanischen Ureinwohner begann damit eine leidvolle Zeit. Sie wurden, bis auf wenige Nachfahren, alle ermordet oder in den Hungertod getrieben. Aber auch für die Menschen, die im 19. Jahrhundert unfreiwillig hierher kamen, war Tasmanien eher ein Ort des Grauens. Denn hier entstand eines der ältesten Gefängnisse, das dem britischen Empire als Sträflingskolonie diente. Port Arthur heißt es. Saskia Guntermann und Michael Marek waren auf Tasmanien unterwegs.
Ruhiges Land mit ein paar bunten Sittichen und schwarzen Krähen darüber. Ein Bachlauf mit fauligem Schwemmholz. Links und rechts des zweispurigen schwarzen Asphaltbandes immer grüne Riesen-Eukalyptusbäume, die ihre Borke schälen. Die Blätter der tasmanischen Buche beginnen sich langsam in leuchtend rotes, orangefarbenes und goldenes Laub zu verwandeln. Es ist Anfang Herbst, aber immer noch heiß und schwül. Wir sind unterwegs nach Port Arthur im Südosten Tasmaniens. Es riecht nach Fish and Chips. Der kleine, beschauliche Ort an der rauen Tasmansee liegt 90 Autominuten von Hobart entfernt, der Hauptstadt des australischen Bundesstaates. Während dort moderne Häuser in den blauen Himmel ragen, gibt es in Port Arthur mit seinen 250 Einwohnern vor allem Holzhäuser und alte viktorianische Gebäude. Als es Abend wird, hören wir ein wildes Kreischen.
Tasmanian Devils are a unique looking animal, a stocky body.
Tasmanische Teufel sehen einzigartig aus. Ein gedrungener Körper, kurze Beine, ein riesiger Kopf, schwarzes Fell, spitze Zähne. Dazu ein Kiefer, der sich 20% weiter als der eines Hundes oder irgendeines anderen Raubtieres öffnen kann. Hinzu kommen lange, dunkle Barthaare, die wie ein Radarsystem um den Kopf herum funktionieren.
Andrew Kelly leitet eine Tierstation, die sich vor allem dem Schutz und der Aufzucht dieser Tierart widmet, die es nur auf Tasmanien gibt. Der tasmanische Teufel ist das größte fleischfressende Beuteltier der Welt. Seine Beißkraft in Relation zur Körpergröße ist in etwa so stark wie die eines Tigers. Der Beutelteufel lebte einst in ganz Australien, heute kommt er nur noch auf Tasmanien vor. Er frisst Insekten, Kleintiere, vor allem aber Aas. Wenn er läuft, dann scheint es, als könne er den Schädel kaum gerade halten. Tasmanische Teufel sind hyperaktiv und extrem neugierig. Die ersten Europäer ängstigten sich vor dem Beutelteufel, als sie fasziniert das wilde, grüne Tasmanien erkundeten und nachts ein wildes Kreischen vernahmen. Als gute Christen glaubten sie, den Herrn der Finsternis höchstpersönlich zu hören. Doch tatsächlich war es nur der kleine Beutelteufel, der nach Sonnenuntergang auf Nahrungssuche ging. Auch die britischen Kolonialisten Anfang des 19. Jahrhunderts fürchteten sich vor dem Kreischen der tasmanischen Teufel und betrachteten sie fälschlicherweise als lästige Hühnerdiebe und stellten ihnen mit Fallen und Gift nach. Mit dem Ergebnis, dass die Spezies fast ausgerottet wurde. Heute ist der tasmanische Teufel über alle Ländergrenzen hinweg ein Begriff. Andrew Kelly berichtet von einem Mythos der tasmanischen Aborigines, wie Porinina oder Poirina zu seiner Gestalt kam. Poirina, so heißt der tasmanische Teufel in der Sprache der indigenen Bevölkerung, sorgte für großen Kummer unter den Tieren. Er war schwarz wie die Nacht und stahl im Dunkeln die wehrlosen Babys der anderen Tiere. Diese beklagten sich bei den guten Mächten und die befanden, dass Poirina nicht ungeschoren davonkommen dürfe.
So Moini then changed Poirina by shortening the legs into stocky little legs.
Moini, der Schöpfergott und Gott Tasmaniens, gab den Beutelteufeln zur Strafe kurze Beine, einen weißen Streifen auf den Rücken und einen weißen Fleck auf der Brust. So konnte Poirina die Dunkelheit der Nacht nicht mehr zur Tarnung nutzen. Zu seiner eigenen Schmach wurde dem Beutelteufel seine vormals liebliche Stimme genommen. Stattdessen kann man von Weitem sein Schreien, Fauchen und Knurren vernehmen, wenn er sich mit anderen um seinen Anteil an der Beute streitet. Von nun an musste Poirina die Erde säubern, indem er nur noch das Aas verendeter Tiere fressen durfte. Das ist seine Geschichte. Am nächsten Morgen besuchen wir die größte Touristenattraktion Tasmaniens. Die weitläufige Gefängnisanlage von Port Arthur ist heute ein Freilichtmuseum, die sich über ein hügeliges Gelände zieht und U-förmig von einer Meeresbucht begrenzt wird. Große Zypressen stehen Wache vor den Ruinen, Schwarzdrosseln suchen nach Futter. Die britischen Kolonisten hatten sie aus ihrer Heimat mitgebracht, genau wie die Pflanzen für den Rosengarten des Kommandanten. Doch der Ort war alles andere als eine Idylle. Mit Grausen dachten die Sträflinge an jenen Ort, der 16.000 Kilometer von England entfernt lag und eine Reise ohne Rückfahrschein bedeutete. Port Arthur war die Hölle auf Erden.
Insgesamt wurden 163.000 Sträflinge nach Australien deportiert, davon 73.000 allein nach Tasmanien, das damals Van Diemen's Land hieß. Nach Port Arthur kamen die Sträflinge mit den höchsten Sicherheitsstufen, also 5, 6 und 7. Port Arthur war ein Hochsicherheitsgefängnis. Port Arthur's Level 5, 6 und 7, so it's a
maximum security prison. Liz Latrobe arbeitet in Port Arthur als Historikerin und Museumsführerin. Die N50erin fällt auf mit ihren violett gefärbten Haaren, ihrer energischen Stimme und der bunten Halskette mit dem runden Jadestein in der Mitte. Von 1830 bis 1877 befand sich hier das größte Gefängnis im britischen Empire außerhalb des Mutterlandes. Zugleich war Port Arthur die sicherste und gefürchtetste Sträflingsstätte Australiens. Heute ist der Ort ein Freilichtmuseum und gehört seit 2010 zum UNESCO-Welterbe. Eine Touristenattraktion. 250.000 Besucher kommen jedes Jahr, um sich zwischen den historischen Gebäuden und Ruinen auf eine Zeitreise zu begeben.
Das Gefängnis war ursprünglich ein Getreidespeicher oder eine Getreidemühle. Danach wurde Port Arthur zum Hochsicherheitsgefängnis. Es gab eine Krankenstation, eine katholische Kapelle und sogar eine Bücherei mit 13.000 Bänden. Die Idee war, aus den Sträflingen bessere Menschen zu machen. Die privilegierten Gefangenen hatten einen eigenen Schlafsaal und mussten keine Fußeisen tragen, anders als die schweren Jungs. Sträflinge der Kategorie 7 hatten 18 Kilogramm schwere Fußeisen. Level 7, he'll be in heavy leg irons, around
18 kilo. Die einfachen Sträflinge waren im Erdgeschoss untergebracht. Ihre Kleidung war blau und grau. Je mehr man auf dem Kerbholz hatte, umso mehr fiel man in Ungnade und wurde nach oben verlegt. Für einen Sträfling der Stufe 7 galten maximale Sicherheitsvorkehrungen. Name und Individualität wurden getilgt.
Die meisten Strafgefangenen waren junge Arbeiter zwischen 19 und 25 Jahren. Die wurden hier zum Aufbau des Landes gebraucht. Der jüngste Häftling war 9,5 Jahre alt. Auch deshalb gehört das Gefängnis zum UNESCO-Welterbe. Port Arthur hatte das erste Jugendgefängnis des British Empire. It's because we had the first juvenile prison anywhere in the British Empire here at Port Arthur.
Liz Latrobe zeigt uns auch den Ort, wo einst der Peitschenblock stand. Hier wurden Verstöße gegen die Lagerordnung geahndet. Doch mit der Aufklärung kamen neue Ideen auch nach Port Arthur. »1848 wurde in Port Arthur die Isolationshaft eingeführt. Statt die Gefangenen bei Vergehen oder Fluchtversuchen auszupeitschen, unterwarf man sie von nun ab der stillen Strafe. Man ging davon aus, dass körperliche Züchtigung die Häftlinge nur stärker mache, psychische sie dagegen schwäche. Zur Isolationshaft gehörte, dass zu jeder Tages- und Nachtzeit absolute Stille herrschen musste.« Die Gefangenen hatten keinerlei Kontakt untereinander, durften nicht sprechen und nur für eine Stunde am Tag mit Kapuzen bedeckt aus ihren winzigen Einzelzellen ohne Fenster. Sie wurden mit ihrer Zellennummer angesprochen und waren angehalten, über Bibelstudium und innere Einkehr Einsicht in ihre Taten zu gewinnen, um bessere Menschen zu werden. Hinter den meterdicken Mauern konnte niemand die Schreie der Sträflinge hören, die in den Wahnsinn getrieben wurden. Selbst in der kleinen Gefängniskirche gab es Einzelkabinen. Mit dieser Form des psychischen Strafens wollte man die Gefangenen ihrer Identität berauben, sagt Liz Latrobe.
Nach 4 bis 12 Monaten hatte man selbst die härtesten Kerle unterworfen, gebrochen. Wenn die Tür hinter dir geschlossen wurde, war es stockfinster. Es gab kein Tageslicht. Die Wände waren so dick, dass man keine Schreie hören konnte. Bis zu 30 Tage wurde man in diese Zelle gesteckt, bei Brot und Wasser. Das war kein schöner Ort.
It's not a very nice place. Where is my wandering boy tonight? The boy of my tender years.
Was wurde aus den verurteilten Häftlingen? In Hochzeiten lebten bis zu 1200 Gefangene in Port Arthur. Insgesamt waren hier zwischen 1830 und 1853 rund 12.500 Häftlinge untergebracht. 1853 wurden die Sträflingstransporte eingestellt. Danach kamen keine neuen Gefangenen mehr nach Tasmanien. 1877 schließlich wurde das Gefängnis geschlossen. Die meisten Häftlinge wurden nach ihrer Entlassung Siedler. Knapp 1800 starben vor ihrer Entlassung. Viele wurden auf der nahen Insel der Toten begraben. Die rechtschaffenden Soldaten, Wächter und ihre Familien erhielten einen Grabstein mit ihren Namen, nicht aber die Deportierten. Ihre sterblichen Überreste wurden namenlos in der Erde verscharrt. Nach christlicher Vorstellung landeten sie sowieso in der Hölle. Wozu den Aufwand betreiben und ihrer gedenken? Heute ist das Bewusstsein ein anderes. Es waren die Sträflinge, die mit ihrer Händearbeit die gesamte Infrastruktur Tasmaniens schufen. Straßen, Brücken, Häfen, Leuchttürme, Schulen und Krankenhäuser. Viele heutige Tassies, wie sich die Einwohner Tasmaniens stolz nennen, haben Wurzeln in der ganzen Welt. Denn die aus dem British Empire verbannten Strafgefangenen kamen aus England, Irland, Schottland, aber auch Indien, Kanada und der Karibik. Sie waren vor allem billige Arbeitskräfte für die britischen Siedler, die Schwierigkeiten hatten, sich in der unwirtlichen Gegend eine Existenz aufzubauen. Orte wie Port Arthur machen deutlich, dass Australien als Nation durch die Arbeit von Strafgefangenen entstanden ist.
Es ist gut, um die Geschichte eines Landes zu wissen. Sei es auf der anderen Seite der Erdkugel, im australischen Tasmanien oder in Frankreich und Deutschland. Und damit endet unsere Reise in die Vergangenheit, zu Geistern und tasmanischen Teufeln. Wie wir im nordfranzösischen Departement Somme
aber auch im tasmanischen Port Arthur erfahren durften, hat der Fortschritt nicht immer eine Verbesserung bedeutet, sei es bei der Kriegsführung oder der Unterbringung von Häftlingen. Ein technischer Fortschritt, den ich aber sehr begrüße, ist die Existenz von Podcasts. Denn damit können Sie die Radioreisen immer dabei haben, egal wohin Sie unterwegs sind. Zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon verabschiedet sich Laura Freisberg.